Guten Tag. Wie jeden Monat sprechen wir an dieser Stelle über ein neues Gedicht von Michael Krüger. Denn Michael Krüger ist Poeta Laureatus, das heißt lorbeerbekränzter Dichter. Und das ist ein Preis, den das Literarikum in Lech ausgeschrieben hat. Jeden Monat ein Gedicht zur Weltlage. Ich bin Alexander Wassner. Wir sind in diesem Monat, Herr Krüger, relativ früh dran. Waren Sie so begierig darauf, dieses Gedicht jetzt schon fertig zu bekommen?
Nein, aber man kann ja nicht auf Knopfdruck schreiben. Man kann nur sich sammeln und Material sammeln und irgendwann muss man darauf warten, bis das Gedicht sich selber schreibt. Und manchmal ist es früher dran, weil es raus will. Ja. Manchmal schläft es etwas länger vor sich hin. Es kommt ja auch darauf an, wie die Worte sich finden. Und diesmal wird etwas verhandelt in dem Gedicht, das vielleicht schneller raus wollte und auch leichter zugänglich ist.
Sie haben als Verleger des Hansa-Verlags mit zahllosen Dichtern zu tun gehabt. Und mit sehr hochkarätigen, viele davon mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. War es schwer, mit denen zusammenzuarbeiten?
Nein, überhaupt nicht. Dichter sind nur dann kompliziert, wenn man ihnen in die Dichtung reinreden will. Manche aber auch finden es sehr befreiend, wenn jemand die Gedichte so genau liest, dass er auf Probleme aufmerksam macht, die dem Autor gar nicht aufgefallen sind. Der Autor hat ja nur eine Version des Gedichts geschrieben. Jeder Leser und jeder Hörer produziert eine andere Version. Das ist ja das Schöne an Gedichten, dass zwei Menschen sie hören können oder tausend und jeder hat eine andere Vorstellung, was er da gerade gelesen hat.
Hat Ihnen das geholfen, dass Sie selbst dichten, wenn Sie mit Thomas Tranströmer zusammengearbeitet haben?
Ach, das hat immer geholfen, denn jeder gute Dichter vermittelt natürlich das Gefühl, dass es möglich ist, trotz der vielen Millionen Gedichte, die schon existieren, noch eines dazu zu schreiben. Tranströmer ist ein guter Fall, weil er in seinem ganzen Leben nicht mehr als 400 Seiten geschrieben hat, also 180 Gedichte. Er hat mich manchmal gefragt, kann ich auch ein Band machen mit 7 Gedichten?
Was haben Sie dann gesagt?
Und dann gesagt, na, warten wir noch ein Jahr und dann machen wir 20 Seiten wenigstens. Er war so sparsam mit seiner Produktion. Aber dann haben wir an den Übersetzungen, er sprach ja einigermaßen Deutsch, ja, an den Übersetzungen von Hans Krössel unendlich lange rumgefeilt, weil eben das Lesen von Metaphern in verschiedenen Kulturen, in verschiedenen Altersstufen, in verschiedenen, sag ich mal, geistigen Stufen immer verschieden ist. Aus einem kleinen Gedicht entstehen so viele tausend Gedichte. Und wenn man sich jetzt noch die Übersetzungen vorstellt, die die Gedichte von Tranströmer erfahren haben und sie vergleicht, was ich oft getan habe, weil mein Schwedisch mangelhaft ist, dann sieht man plötzlich, wie die einzelnen Übersetzer eben diese eigentümlichen Metaphern in ihre Sprache übersetzt haben, aber eben auch die Metapher selbst transformiert haben. Und das hat mir immer Freude gemacht bei der Arbeit, dass ich solche Prozesse mitverfolgen konnte.
Das verstehe ich gut. Ich habe dieses Mal auch eine große Freude daran, mich jeden Monat aufs Neue auf Ihre Gedichte einzulassen. Deswegen baue ich jetzt auch so ein bisschen Spannung auf. Aber jetzt reicht es eigentlich. Ich freue mich schon die ganze Zeit darauf, auf das 5. Gedicht. Würden Sie es uns vorlesen?
Das 5. Gedicht. Wir haben Bäume gepflanzt, Äpfel, alte Sorten, die angeblich in Russland und im Kaukasus entstanden und im Westen kultiviert wurden. Von den Römern eingeschleppt und im ganzen heiligen römischen Reich deutscher Nation wegen ihrer Säure geliebt. Äpfel mit Geschichte, die rot werden auf der Sonnenseite. Wir mussten einen Sack um die Wurzeln schlagen, um die Maulwürfe, die sich seit Plinius blind auf alles stürzen, was ihnen im Wege steht, auf Distanz zu halten. Und um den Stamm haben wir eine Manschette gelegt, damit die Rehe den Baum in Ruhe wachsen lassen. Wenn alles gut geht, Wenn alles gut geht, werden wir in 5 Jahren die ersten Äpfel ernten können. Die Vergangenheit träumte von Ewigkeiten. Wir hoffen darauf, einem Äpfelchen beim Werden zusehen zu dürfen. Die Amseln freuen sich über den Zuwachs von Grün. Sie sausen wie dunkle Drohnen über die mit Löwenzahn dekorierte Wiese. Bald werden Flugschirme aufsteigen. Dann ist die Zukunft erreicht. Es ist beruhigend, vor den mickrigen Bäumen zu stehen. Man stellt sich vor, was aus ihnen werden kann, wenn der Ahorn ihnen nicht das Wasser abgräbt. Jedes Blatt ist eine gewaltige Enzyklopädie. Der Stamm allein füllt Bände, die in einem Leben nicht auszulesen sind. Dazu kommen die Bilder, auf denen die Toten lebendig werden, die genau hier begraben sind oder verscharrt wurden. Eine Spinne hat einen ersten Faden gespannt zwischen den Bäumen, eine zitternde Brücke, so fein, dass sie keiner betritt, kein Gedanke, kein Vogel, nicht einmal der Tod, der nicht aufhört zu schwärmen von seinen großen Erfolgen. Unter der Brücke wachsen die Gänseblümchen und die kleinen blauen Blumen, die so aussehen wie Veilchen, aber schon lange keine Veilchen mehr sind. Ein Bild geht mir nicht aus dem Kopf. Die alten Generäle am 8. Mai auf dem Roten Platz mit 1000 Orden an ihre Stühle gekettet. Lederne Mumien, die dafür gesorgt haben, dass ich noch auf der Welt bin. Boskop heißen die Äpfel. Boskop. Ein schönerer Name war nicht drin.
Boskop ist wirklich ein furchtbarer Name für einen Apfel, oder?
Das stimmt.
Ich habe nachgeguckt, den gibt es noch gar nicht so lange. Seit dem 19. Jahrhundert erst.
Ja, aber es gibt ja eine Apfel-Enzyklopädie von einem jüdischen Herrn Diehl. Das sind 66 Bände, so zwischen 1850 und 1880 entstanden, die wir hatten. Und in dieser Enzyklopädie hat eben auch der Boskop, für den mein Großvater ein Spezialist war, eine Genealogie. So wie beim Adel, ja, hat man also verschiedene Formen. Okay. Und in diesem Fall hat der Boskop tatsächlich eine russische Geschichte.
Wirklich?
Ja, und die habe ich vor Jahren mal studiert. Mein Großvater ist ja enteignet worden und hat seine gesamte Dielsche Enzyklopädie verloren.
Ja.
Es gab aber noch einen einzigen Band, den ich auch gehütet habe, wie mein Augapfel.
Augapfel?
Augapfel, ja. Auch ein Augapfel, ja. Und die Dielsche Enzyklopädie ist deshalb so toll, weil man da sieht, dass die Biologie im 19. Jahrhundert eine ganz eigene Sprachform entwickelt hat. Also was dieser Mensch für Worte findet für Äpfel, das ist sagenhaft. Und ich bin dabei zu überlegen, ob ich nicht eine Auswahl aus der Dielschen Enzyklopädie der Äpfel nochmal vorschlage für die neue, für das neue Interesse an Naturpublikation. Weil das hat man noch nicht so richtig untersucht.
Ich hatte bei diesem Gedicht das Gefühl, Sie geben dem im erwachenden Frühsommer einer sehr ernsten Zeit eine Sprache. Und das ist natürlich eine schwierige Aufgabe, die Sie sich da gestellt haben. Und gleichzeitig ist es das mit Abstand hoffnungsfroheste Gedicht, das ich bisher von Ihnen gelesen habe.
Ja, Sie hatten ja nun in unserem letzten Gespräch gesagt, ich soll mal etwas heiterer.
Das hatte ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, die Lage ist leider so, dass Sie kein Glück verströmen können. Und dabei hätte ich es so gerne.
Vielleicht habe ich es so aufgefasst. Jedenfalls aus diesem Text entsprungenen Metaphern, die kennen wir alle. Es ist dann so entstanden, wie Sie es eben gehört haben.
Ja.
Das berühmte Apfelbäumchen, das man noch pflanzt. Es ist aber eine Tatsache, ich habe tatsächlich Apfelbäume gepflanzt.
Auch Boskop?
Boskop, ja. Ah, ja. vor 4 Wochen.
Ja.
Und gehe jeden Morgen mit der Gießkanne hin, weil es jetzt sehr trocken ist, und versuche, den am Leben zu halten.
Ja.
Zweitens, die Maulwürfe, die ihn bestürmen, gibt es natürlich auch, und die Wühlmäuse auch.
Und die Amseln, die wie dunkle Drohnen,
ja,
über die mit Löwenzahn, ja, dekorierte Wiese saßen.
Ja, das sind natürlich alles, ja, das ist alles da, und gleichzeitig erhält es eben in unserer Zeit einen Anstrich, der dunkler ist als gewöhnlich.
Ja, es sind ja ganz viele Ebenen da drin. Es ist auch Ihr 80. Geburtstag, der sozusagen einen Schatten da mit reinwirft.
Das ist wohl wahr, denn man weiß nicht, ob man sozusagen noch die Äpfel wird, ja, essen können. Wenn es länger dauert, dann nicht mehr.
Der Spruch, dass man ein Apfelbäumchen pflanzen müsste, auch wenn morgen die Welt unterginge, der ist ja angeblich gar nicht von Luther, habe ich gehört.
Ich habe ihn immer Luther zugeschrieben und bin aber auch ganz fröhlich damit.
Ja, ja, aber er kommt aus dem Zweiten Weltkrieg, sagen jetzt einige Forscher auch.
Ach ja?
Das heißt, er ist tatsächlich genau vor diesem Hintergrund, wie wir ihn heute auch, ja, haben, entstanden.
Ja, sehen Sie, viele, Adorno hat mal einen sehr klugen Satz gesagt, Kunst hat in ihren entscheidenden Momenten Glück gehabt. Das heißt, diesen entscheidenden Moment kann man eben nicht konstruieren oder künstlich herstellen.
Ja.
Und wenn er gelingt, dann kommt eben etwas zusammen, wie Sie eben sagen, dass ein Spruch, ein alter Spruch, ja, plötzlich eine ganz gegenwärtige Aura erhält, dadurch, dass er im Zweiten Weltkrieg entstanden ist und so weiter. Also es gibt viele Glücksvorstellungen, die, ja, zusammenkommen müssen, damit ein Text lebt.
Sind Sie viel draußen derzeit? Eher in München oder eher in Berlin?
Nein, ich bin draußen. Ich habe so ein schönes Holzhaus und da kann ich arbeiten, spazieren und jedenfalls die Welt besser verstehen als in der Stadt.
Langsam auf das nächste Gedicht schon zusteuern.
Ja, das ist klar, das kommt.
Vielen, vielen Dank. Ich sprach mit Michael Krüger, dem Poeta Laureatus des Literarikums in Lech, über sein 5. Gedicht.